Die Leitung, die Ältesten der Begegnungskirche hatten ja empfunden, dass in diesem Jahr das Buch Esra für die Gemeinde eine besondere Bedeutung hat. Und in diesem Buch Esra, und ich möchte heute an dem anknüpfen, was Nigel letzten Sonntag gesagt hat, in diesem Buch Esra geht es ja um den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Nachdem das Volk weggeführt worden ist, werden dann einige vom König Kyros wieder zurückgeschickt nach Jerusalem, den Tempel aufzubauen. Und das ist ein Bild für etwas, was ganz allgemein zu uns spricht. In diesem Bild geht es auch ganz allgemein um den Bau des Reiches Gottes weltweit in Bezug auf die Ortsgemeinde, in Bezug auf die Begegnungskirche und auch in Bezug auf dein persönliches Leben. Paul hatte über die historischen Hintergründe gesprochen. Er hat erklärt, dass Gott auch einen heidnischen König benutzen kann, sich eines heidnischen Königs bedienen kann, um seine Pläne auszuführen. Er hat dafür geworben, dass wir uns auf die Suche machen und fragen, Gott, was hast du noch mehr für uns? Was hast du an mehr für uns vorbereitet? Von daher passt das auch, was wir heute gehört haben, total in das hinein, was der Herr in diesem Jahr tun möchte. Er hat davon gesprochen, dass wir unseren missionarischen Auftrag wieder neu entdecken und neu ergreifen wollen und sollen. Er hat davon gesprochen, dass es ein Mehr vom Heiligen Geist für uns gibt. Und er hat auch so die Frage gestellt, ja, wie sieht denn die Veränderung und der Wiederaufbau unserer Persönlichkeit, unseres persönlichen Lebens nach Bekehrung und Taufe eigentlich aus? Nigel hatte ermutigt und hatte gesagt, ja, lass uns mit dem Bauen anfangen, ohne dass wir schon das Ende sehen, ohne dass wir schon sehen, wie es denn am Ende wirklich so im Detail sein wird. Lasst uns mutig sein, mit dem Bauen anfangen, auch mit den Ressourcen anfangen, die ihr jetzt als Gemeinde habt. Nicht warten, bis irgendwas perfekt ist, sondern mit dem anfangen, was wir jetzt von Gott bekommen haben, was jetzt da ist, weil der Herr Dinge vermehren und stärken kann. Er hat davon gesprochen, dass wir Vertrauen auf Gott haben sollen, auch was die Zukunft der Begegnungskirche anbetrifft. Und er sprach von der Bereitschaft, Veränderung zu empfangen und Gott bereits jetzt dafür zu danken. Ganz wesentlicher Faktor des Glaubens, zu beten und Gott für die Dinge schon zu danken, die wir noch nicht sehen, aber wo wir fest überzeugt sind, Gott hat es für uns. Und ich möchte heute, und er hat bei Esra 3, denke ich, aufgehört, ich möchte heute mich dem Kapitel 4 zuwenden. Und das ist ein ganz interessantes, ganz spannendes Kapitel. Ich möchte euch nochmal ermutigen, auch zu Hause das Buch Esra ruhig nochmal zu lesen, auch das nochmal so die Predigten nachzulesen, die einzelnen Punkte nachzulesen. Ich möchte heute euch etwas aus Esra Kapitel 4 weitergeben. Und da finden wir etwas über Widerstände. Das ist sehr interessant. Sie haben also angefangen zu bauen, sie haben Leute dazu geholt, sie hatten den Auftrag von Gott, den Auftrag von König Kyros, sie sind hingegangen, sie haben angefangen zu bauen und dann kamen Widerstände auf. Und wenn ich über die Strategien des Feindes heute euch ein bisschen was sagen möchte, dann sehen wir, dass das etwas ganz Grundsätzliches ist, was uns immer wieder begegnet und immer wieder passiert. Wir spüren, dass der Herr sich im Leib Christi weltweit bewegt und uns ruft, wieder neu und konsequent am Reich Gottes zu bauen. Wir hören den weltweiten Ruf ins Gebet, wir sehen den Aufbau von Gebetshäusern und von Gebetsaltären, wir sehen, dass Leute ganz neu gerufen werden, sich dem Herrn im Gebet hinzugeben. Gleichzeitig sehen wir das Handeln Gottes an und mit dem jüdischen Volk. Wir sehen die Aliyah, die Heimkehr der Juden nach Israel, wie das immer stärker anwächst, wie immer mehr jüdische Menschen berührt werden durch den Geist Gottes und diesen Ruf Gottes hören, komm zurück in dein Heimatland, geh dorthin zurück, wohin ich dich gerufen habe und wo du eigentlich von deinem Erbe herkommst. Wir sehen das Entstehen von jüdisch-messianischen Gemeinden, wir sehen, dass Juden Offenbarung bekommen von Jeschua, von dem Messias, dass sie ihr Leben dem Messias anvertrauen, dass etwas Neues entsteht. Wir sehen das Entstehen von neuen Gemeinden überall. Ich habe kürzlich nachgelesen, oder ich bekomme ja regelmäßig die Informationen auch vom BFP, vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, deren sind ja hier als Begegnungskirche auch Teil davon und wir sehen, dass da Gemeindegründungsinitiativen gestartet worden sind, dass viele Gemeinden gegründet worden sind, dass Leute sich aufgemacht haben und gesagt haben, ja, das reicht uns nicht, was wir schon haben. Wir wollen mehr sehen, wir wollen sehen, dass der Herr unser Land auch erreicht. Und dafür brauchen wir starke, gesunde Gemeinden, aber auch neue Gemeinden. Und wo viele Gemeinden gegründet werden, manche noch in einem embryonalen Zustand und andere schon etwas größer, schon etwas mehr gewachsen, total spannend. Aber bei all dem, was wir weltweit sehen, was wir in der Lokalgemeinde sehen, was wir auch in unserem eigenen Leben sehen, stellen wir fest, dass ganz egal, wo oder was im Reich Gottes aufgebaut werden soll, der Feind versucht, die Pläne Gottes zu hintertreiben und den Plänen Gottes zu widerstehen und seine eigenen zerstörerischen Pläne umzusetzen. Jesus hat gesagt, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben und dass er, dass Jesus gekommen ist, damit wir Leben in Fülle und im Überfluss haben. Und wir sehen, dass das Programm und der Wunsch des Feindes immer ist, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. In einer anderen Übersetzung steht zu würgen, Dinge, den Hahn abzudrehen, die Luft abzudrehen, dass die Pläne des Reiches Gottes, die Pläne Gottes nicht zustande kommen können. Das ist alles, womit er sich beschäftigt, Tag und Nacht, weltweit, überall. Und wenn wir heute also über die Strategien des Feindes sprechen, und da schauen wir uns einige aus Esra 4 an, interessant, wie klar das dargelegt ist. Wenn wir also heute über die Strategien des Feindes sprechen, dann möchte ich noch ein paar Sachen vorausschicken. Dieses Thema, das entwickelt ja gerne auch so eine gewisse Eigendynamik und was ich nicht möchte, ist, dass wir heute irgendwie mit dem Gedanken herausgehen, so, oh weia, wir haben es mit einem übermächtigen Feind zu tun. Ich möchte das nochmal ganz klar sagen, ihr Lieben, der Teufel, Satan, ist nicht der mächtige Gegenspieler Gottes. Da findet nicht ein Kampf in den himmlischen Welten statt, wo noch überhaupt gar nicht klar ist, wer letztendlich den Sieg davontragen wird. Das ist nicht wie ein Ringkampf, wie ein Boxkampf, wo der eine auf den anderen einschlägt und die Ringrichter hinterher entscheiden, okay, du hast nach Punkten gesiegt oder da gab es ein okay. Dieser Kampf findet nicht mehr statt. Dieser Kampf ist ein und für alle Mal am Kreuz von Golgatha entschieden worden. Als Jesus gekommen ist, hat er die Mächte der Finsternis, hat er den Feind besiegt, hat er den Feind zu Ende gebracht, hat er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Und der Kampf ist entschieden und der Sieg gehört unserem Gott. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann stehen wir auf der Seite des Siegers, dann gehen wir mit dem Sieger im Triumph zu Christi und nirgendwo anders. Deswegen, wenn ich über dieses Thema rede, möchte ich unbedingt vermeiden, dass du irgendwie so in dich kriechst, ja, und dich in dein Schneckenhaus zurückziehst und denkst, auweia, kein Aufsehen erregen, ja, nur nicht irgendwie den Feind auf mich aufmerksam machen oder so. Bitte höre das nicht so, sondern höre es von einer anderen Perspektive. Höre es von der Perspektive eines Kindes Gottes, das erlöst ist, das aus der Finsternis ins Licht hineingesetzt worden ist und das Autorität in Christus bekommen hat. Wir sind auf der Seite unseres Gottes und unser Gott ist der Sieger. Er ist der Sieger. Egal wo, überall. Auch wenn der Feind sich aufbäumt, auch wenn wir Dinge sehen, die der Feind scheinbar tun kann und auch schafft. Wir reden also nicht von einem übermächtigen Gegenspieler Gottes, der uns nach Belieben herumstoßen kann und uns treten kann, wohin er will. Zweitens, wir kämpfen auch nicht gegen Menschen, auch wenn hier in dieser Esra-Geschichte von Menschen die Rede ist, müssen wir immer das übertragen auf das, was dahinter steht. Epheser 6, Vers 12 sagt uns, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir lieben Menschen, wir wollen Menschen in das Reich Gottes hineinbringen, aber die dahinterstehenden Mächte, gegen die gehen wir sehr wohl vor. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und die letzte Vorbemerkung ist auch etwas Herrliches. Die Strategien, die Pläne des Teufels werden uns von Gott offenbart. Einfach so. 2. Korinther 2, Vers 11, wir sollen nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und das ist eine unheimlich komfortable Situation. Ja, wir brauchen nicht in irgendetwas hineinzugehen und uns zu fragen, oh, was wird wohl der Teufel als nächstes tun? Welchen Schachzug wird er wohl jetzt machen? Welche Figur wird er auf dem Schachbrett bewegen? Nein, wir können hingehen und sagen, Heiliger Geist, du hast gesagt, dass die Pläne des Teufels uns nicht unbekannt sind. Bitte zeig mir die Strategie, zeig mir deine Strategie, zeig mir, wie die Dinge gehen. Und so können wir aus einer unheimlich komfortablen Situation heraus ins Gebet hineingehen. Wir können den Herrn fragen, wir können den Herrn um seine Strategien bitten. Wir brauchen nicht voller Angst oder voller Sorge durch unser Leben zu gehen und uns zu fragen, ja, was wird der nächste Schachzug des Feindes sein? Der Herr offenbart uns diese Dinge. Das ist so wie in der Schule, immer vorgesagt, ja, immer vorgesagt. Und in der Schule kannst du das nicht machen, aber im Reich Gottes gilt das. Der Heilige Geist sagt uns immer vor. Er offenbart uns immer, immer die Pläne des Teufels. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir müssen die auch nicht suchen und da irgendwie eintauchen und huhu. Der Heilige Geist offenbart uns diese Dinge. Und in dem Umgang mit den Strategien des Feindes kannst du das also anwenden auf dein eigenes Leben, auf die Weiterentwicklung in der Begegnungskirche oder auch auf größere weltweite Zusammenhänge im Leib Christi. Okay, und jetzt möchte ich euch einige Strategien vorstellen, so drei, vielleicht schaffen wir auch noch eine vierte anzuschauen, je nachdem wie die Zeit voranschreitet. Und als ich das gelesen habe im Esra-Buch, da habe ich so einige Schlüsseldinge, einige Kernwahrheiten erkannt von dem, wie der Feind arbeitet. Und ich fange an in Esra Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das hin, das zu sehen. Wenn nicht, schlag bitte deine Bibel auf. Esra Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Also Benjamin und Juda bauten an der Mauer und irgendwie ist da was entstanden und es war scheinbar etwas sichtbar. Und dann steht hier, als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Ist ein interessanter Zusammenhang. Wenn du das ganz genau liest, ich habe das auch erst beim zweiten Lesen realisiert. Hier steht, die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass sie den Tempel aufgebaut haben. Und trotzdem gingen sie hin und haben gesagt, wir wollen mit euch bauen. Und ich dachte, was ist das für eine komische Sache? Die Gegner Judas und Benjamins hören das und sie sind dagegen, sie sind Gegner und trotzdem sagen sie, wir wollen mit euch bauen. Das würde doch kein normaler Mensch tun, oder? So dein Lieblingsfeind oder so, dem gehst du doch nicht hin und baust ihm noch sein Haus oder so. Da gehst du ja nachts hin und versteckst ihm die Steine und sabotierst den Betonmischer oder was. Aber da gehst du nicht hin und sagst, oh toll, ich mag dich zwar überhaupt nicht, aber ich gehe hin und baue dir dein Haus. So dämlich wird doch keiner sein. Und ich habe gedacht, interessant, was steckt da für eine Strategie dahinter? Und es ist sehr interessant zu schauen, wer eigentlich die Samariter waren. Das waren nämlich hier die Samariter, die Gegner Judas. Das waren die, die dort in diesem Land bereits wohnten. Und die Samariter, das waren Nachkommen der Israeliten des Nordreichs Israel, die weggeführt worden waren. Die Israeliten des Nordreichs Israel haben sich mit den dortigen Völkern vermischt. Und die Samariter waren praktisch das Ergebnis dieser Vermischung. Und sie kamen aus den verschiedensten Gegenden des Assyrischen Reiches und anstelle der fortgeführten Israeliter wurden sie in das Land Samaria sozusagen eingepflanzt, wurden sie umgesiedelt. Und der Assyrerkönig, der hatte damals noch einen der gefangenen Priester genommen und hatte gesagt, so, du gehst dahin und hat dafür gesorgt, dass die heidnischen Umsiedler lernen, den Herrn zu fürchten und ihm zu dienen. Und trotzdem haben sie ihre eigenen Götter, ihren eigenen Götzendienst nicht aufgegeben. Also das war irgendeine Art von Vermischung, die da stattgefunden hatte. Und es ist ganz klar, das Ziel dieses Angebots, hey, wir bauen mit euch, obwohl wir eure Feinde sind, Klammer auf Klammer zu, wir wollen mit euch bauen. Das Ziel dieses Angebots war, dass sie sich bei Juda und Benjamin einschleichen wollten und ihnen in letzter Konsequenz ihren eigenen Götzendienst subtil unterschieben wollten. Sie wollten sie davon abhalten, die Gebote Gottes einzuhalten. Der Befehl Gottes, der Auftrag Gottes war glasklar. Ihr sollt den Tempel bauen, ihr, niemand anders. Und sie haben versucht, durch diese Strategie das Volk Israel, die dort vor Ort bauten, abzuhalten, die Gebote Gottes einzuhalten. Sie wollten sie davon abhalten, die Pläne Gottes zu verfolgen. Und sie wollten sie in letzter Konsequenz zu einer falschen Kompromissbereitschaft verleiten. Und das ist die erste Strategie des Feindes, Kompromissbereitschaft in unserem Leben hervorzubringen. Kompromissbereitschaft, eine falsche, es gibt auch gute Kompromisse, eine falsche Kompromissbereitschaft zu verursachen. Und das Volk möglichst so dahin zu bringen, zu sagen, ja, wenn du das so sagst, ja, das stimmt, ihr gehört doch auch irgendwie dazu, da war doch mal was vor vielen Jahren. Ja, ihr könnt mit uns bauen, das schadet ja nichts und so haben wir alle Interessen gewahrt und so ist allen irgendwie allen was Gutes geworden und lasst uns doch zusammen bauen. Das wollten sie, dass die Bauleute an diesen Punkt kommen und Kompromisse eingehen. Und wie haben sie das gemacht? Ist auch interessant, sie haben es durch Halbwahrheiten gemacht. Sie haben gesagt, wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Das war aber nur die halbe Wahrheit. Das stimmte, der König Asarhadon hatte sie von Assur dahin heraufgeführt, hatte sie dort in das Land eingesetzt, wollte auch, dass sie dem Gott Israels dienen, aber sie haben den Gott Israels nicht so gesucht wie das Volk. Und das war die Halbwahrheit. Sie haben ihren Götzendienst weitergetrieben, sie haben andere Dinge weitergemacht und sie haben sich nicht eindeutig und ganz klar auf die Seite des Gottes Israel gestellt, sondern es war, wie ich vorhin sagte, eine Vermischung da. Und sie haben gelogen, sie haben nicht den Gott Israels gesucht wie die Israeliten. Das haben sie nicht getan. Und das Ziel war, die Juden durch eine falsche Kompromissbereitschaft zu Fall zu bringen und sie dazu zu bringen, den Geboten Gottes davon abzuweichen und den Plänen Gottes nicht mehr nachzufolgen oder nicht mehr so nachzufolgen. Und genauso, ihr Lieben, habe ich gedacht, ist es doch manchmal auch bei uns in unserem eigenen Leben. Wir wollen im Glauben vorangehen oder irgendwas im Reich Gottes entwickeln und bewegen. Und dann kommt Widerstand in Form von falschen Kompromissangeboten. Ja, übertreib es mal nicht mit dem Frommsein. So. Mach nicht zu viel. Was hast du denn davon, wenn du den Plänen Gottes so konsequent in deinem Leben nachfolgst? Gott liebt dich trotzdem, auch wenn du es ein bisschen ruhiger angehen lässt und so weiter. Und was wollt ihr denn in der Begegnungskirche groß ändern? Das lief doch bisher auch alles ganz gut so und macht mal halblang und ganz ruhig. Macht doch einfach weiter so, der Herr ist ja mit euch. Ja, das stimmt auch, der Herr ist auch mit uns und mit euch. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil der Herr etwas anderes gesagt hat, weil der Herr weitergehen möchte, weil der Feind uns in diesem Punkt eine falsche Kompromissbereitschaft hineinführen möchte. Und das Interessante ist die Lösung. Und die lesen wir im Vers 3, Esra 4, Vers 3. Die haben sofort reagiert und haben gesagt, da sagten Serubbabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, interessant, die waren sich einig darin, die haben das zusammen ihren Feinden gesagt. Sie haben gesagt, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Sie widerstanden dem Feind und sind nicht auf das Angebot eines falschen Kompromisses eingegangen. Sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Sie haben sich ihren klaren Auftrag vergegenwärtigt. Sie haben sich bewusst gemacht, nein, der König Kyros hat uns hier hingeschickt, Gott hat zu uns geredet und er hat gesagt, ihr sollt bauen und wir bauen und nicht ihr und damit basta. Sie haben die Vision, die sie von Gott bekommen haben, noch einmal klargestellt und sie haben sie auch kommuniziert. Sie haben nicht nur darüber nachgedacht und irgendwie so darüber rumschwadroniert, sondern sie haben ihren Feinden ganz klar gesagt, so und so ist es und das tun wir. Aus, Ende der Diskussion. Und dann haben sie danach gehandelt. Sie haben weitergebaut und haben sie nicht mitbauen lassen. Und das ist etwas, was wir in unserem eigenen Leben und auch in dem, was in der Begegnungskirche und anderswo passiert, immer wieder anschauen müssen, wo wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen und sagen, nein, ich lasse mich nicht auf irgendwelche Kompromisse ein, sondern ich tue genau das, was Gott gesagt hat. Ob es anderen Leuten gefällt oder nicht, ob die das toll finden oder nicht, ob ich mich innerlich danach fühle oder nicht, ich tue das, was Gott gesagt hat. Ende aus. Und ich gehe keine Kompromisse ein. Und das ist herausfordernd, das ist nicht immer einfach. Und gerade wenn so Sachen auch subtil kommen, das ist nicht so einfach, Dinge dann einfach so durchzuziehen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns darin auch unterstützt und uns ermutigt und uns an diesem Punkt auch immer wieder so in die richtige Richtung bringt. Die zweite Strategie, die finden wir in Vers 4. Ist auch ganz bekannt, kennt ihr bestimmt auch. Wenn der Feind merkt, dass er nicht so ganz durchkommt mit dem, was er geplant hat, dann kommt er mit dem, ich nenne ihn mal, mit dem üblichen Hammer, und das ist Entmutigung. Esra 4, Vers 4, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Ja, sie haben gemerkt, okay, mit dem Kompromiss kommen wir nicht so ganz weiter, die wollen nicht. Und dann haben sie die Hände des Volkes Juda schlaff gemacht und sie abgeschreckt. Wenn du ein bisschen weiterliest bei Nehemia, da siehst du noch ein bisschen detaillierter, wie sie das gemacht haben. Und eine Kernstrategie des Feindes ist immer, uns zu entmutigen, dass uns die Hände schlaff werden. Dass wir sagen, oh nein. Ich traue mich nicht oder oh nein, ich habe es versucht, es hat irgendwie nicht geklappt. Dass wir innerlich in uns zusammenfallen, dass wir Glauben aufgeben, dass wir den Plänen Gottes nicht mehr nachfolgen, weil wir entmutigt sind, weil wir denken, wir schaffen es nicht, weil wir vielleicht auch uns auf unsere eigene Kraft verlassen und nicht aus den himmlischen Quellen schöpfen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, sie vom Bauen abzuschrecken. Sie zu behindern, sie aufzuhalten, dass sie nicht mehr so gebaut haben wie vorher. Und auch hier möchte ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr in der Begegnungskirche neue Schritte geht, wenn du in deinem eigenen Leben neue Schritte gehst, dann wird der Feind kommen und er wird versuchen, euch zu entmutigen. So was, ihr wollt als Begegnungskirche mehr beten? Ja? Nigel hat in der letzten Predigt und wir haben auch darüber informiert oder ihr habt darüber informiert, dass dort oben ein Gebetsraum entstehen soll und dass da ein Raum ist, wo man hinkommen kann, wo man beten kann, wo man Gott suchen kann. Und das ist der Anfang, das ist eine Ressource, die der Herr hierher gegeben hat und die ihr nutzen könnt. Aber der Feind wird kommen und wird sagen, was? Ihr wollt also mehr beten in der Begegnungskirche? Ist ja wunderschön, wunderschön. Ihr wollt eurem missionarischen Auftrag wieder mehr nachkommen, ganz toll. Aber das geht leider nicht. Das könnt ihr leider nicht machen. Euch fehlen leider die Ressourcen. Ja, das ist kein echter Gebetsraum da oben. Da kannst du leider gar nicht beten. Da wirst du gar nicht zu Gott durchdringen. Da wirst du gar nicht irgendwie vor den Thron Gottes kommen. Und auch was das Missionarische anbetrifft, die Berliner sind ja total zu fürs Evangelium. Da brauchst du gar nicht zu versuchen, irgendwo rauszugehen und irgendetwas irgendwem vom Evangelium zu sagen, funktioniert sowieso nicht. Guck mal deine eigenen Erfahrungen an. Guck mal, was du jahrzehntelang schon erlebt hast. Guck mal, was dir andere Christen aus der Stadt erzählen. Verstehst du? Entmutigung, 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 Lüge, 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 Halbwahrheiten. Das ist die Strategie des Feindes. Und diese Strategie setzt er bei jedem von uns an, egal wo wir sind und was wir tun. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir erkennen. Und ich merke das sofort in meinem eigenen Leben, wenn ich merke, so der Herr fordert mich heraus, neue Dinge zu tun, dann spüre ich oftmals sofort diesen Widerstand. Oh nee, irgendwie. Also manche Leute sind ja so, die für die ist jede Herausforderung irgendwie ein großer Spaß. Und wo steht das Klavier? Ich gehe sofort ran. Bei mir ist es nicht ganz so und ich merke, wie der Feind mit dieser Strategie mich regelmäßig angreift, mich zu entmutigen und ich muss dem etwas entgegensetzen. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ja, so ist es leider. ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, sondern ich muss dem etwas entgegensetzen und muss mich hinsetzen und sagen, Gott, was hast du eigentlich gesagt und was sagt dein Wort darüber? Und dieser Entmutigung widerstehen. Dass nicht das passiert, was den Israeliten hier geschah, dass nämlich die Hände irgendwie schlaff werden und man sich hängen lässt. Oder wenn wir uns diese Dinge anschauen, unser Seminar hier in der Begegnungskirche über den Heiligen Geist oder wenn du zu dem Seminar ins Gnadenhaus gehst, so mehr vom Heiligen Geist, mehr prophetisch reden, mehr Weissagen, ja, kommt sofort die Entmutigung. Ach, schau mal an, ist ja interessant, dass du das willst, ist ja schön. Versuch's doch, das wirst du nicht schaffen. Du hast keine Zeit dafür, dein Job ist zu anstrengend, das hast du früher schon mal probiert, hat es auch nicht geklappt. Und was ist überhaupt, wenn du dich dabei vertust, ja, wenn du plötzlich was Falsches weissagst und so kommt eins zum anderen und irgendwann bist du in dem Punkt, wo du sagst, okay, ich lasse es sein. Lass dich nicht vom Feind entmutigen, lass dich nicht durch diese Strategie einfangen. Der Herr hat Freiheit für dich vorgesehen. Er hat Freiheit für diese Gemeinde vorgesehen, voranzugehen im Geist und Dinge im Geist zu bewegen. Lass dich nicht entmutigen. Im Hebräer Kapitel 12, da steht etwas, was wir tun können. Da steht, wir sollen die erschlafften Hände und die gelähmten Knie aufrichten. Wir sollen gerade Bahn für unsere Füße machen, damit das Lahme nicht abirrt, sondern wieder geheilt wird. Das ist ein Zitat aus Jesaja, vom Propheten Jesaja. Und wie machen wir das? Was machen wir, wenn die Entmutigung nach uns greift? Was machen wir, wenn wir irgendwie denken, so, oh weia, jetzt bin ich irgendwie in ein Loch hineingefallen? Wir tun das, was Paulus den Thessalonichern gesagt hat, nämlich wir ermahnen, wir trösten, wir ermuntern einander und erbauen einer den anderen. Und das ist eine ganz einfache Lösung, eine ganz einfache Gegenstrategie gegen Entmutigung. Wenn du merkst, dass du in das Loch der Entmutigung gefallen bist, dann geh doch zu einem Bruder, geh doch zu einer Schwester, der du vertraust und sagst, hör mal zu, das und das ist die Situation, lass uns doch mal zusammen beten. Dann geh doch hin und nimm dir jemanden deines Vertrauens und lass dir dienen und ermuntert und ermutigt euch einander. Oder wenn du Dinge begonnen hast, wenn du anfängst, dich in geistlichen Dingen zu bewegen, wenn du mehr prophetisch redest und so weiter, betet füreinander, dann ermutigt einander, tröstet einander und helft einander, dass diese Dinge sich entwickeln können, dass der Feind nicht Raum hat, euch an irgendeiner Stelle auszunocken, weil du denkst, oh nein, irgendwie, das klappt nicht. Und das hat eine große Kraft, wenn wir füreinander beten, wenn wir positiv göttliche, geistliche Worte zueinander reden. Das hat eine große Kraft und lass uns diese Kraft nicht liegen lassen. Wir wollen einander trösten und ermuntern und einander erbauen. Das hat Kraft. Du bist nicht dazu berufen, Einzelkämpfer zu sein, sondern wir stehen als Geschwister zusammen in der Gemeinde, darüber hinaus, in kleineren Zusammenhängen. Wir stehen als Geschwister zusammen und können einander tragen und helfen und ermutigen. Eine dritte Strategie erkenne ich hier bei Esra. Nachdem sie also versucht haben, das Volk zum falschen Kompromiss zu verleiten, wir sind wie ihr, wir dienen eurem Gott genauso wie ihr. Nachdem sie versucht haben, sie zu entmutigen, ihr schafft das nicht, könnt ihr gleich bleiben lassen, geht der Feind hier zu einer dritten Strategie über, die sehr perfide ist. Esra 4, Vers 5, da steht, sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst. Das fand ich total spannend. Ja. Also sie haben gemerkt, okay, wir schaffen das nicht so ganz, wir müssen uns Hilfe holen. Wir sind nicht clever genug, wir brauchen Strategen, wir brauchen mehr. Wir brauchen Hilfe in diesem Punkt. Sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Die haben sich Ratgeber geholt, die ihnen helfen konnten, ihre Strategien zu verfeinern und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Die haben auch nicht schnell aufgegeben, sondern die haben gesagt, warte mal, steht der Tropfen, hüllt den Stein und wir werden so lange daran arbeiten, bis die zermürbt sind. Und wir lassen uns immer was Neues einfallen, immer was Neues, jeden Tag was Neues. Wir nehmen uns Ratgeber und wir sorgen dafür, dass die nicht mehr zum Bauen kommen, dass sie nicht mehr aus den Augen gucken können, weil sie solche Schwierigkeiten von uns bekommen. Das war ihre Strategie. Und wenn der Feind merkt, dass er bei uns mit irgendeiner Strategie nicht zum Zuge kommt, nicht zum Ziel kommt, dann wird er eine andere Strategie aussuchen. Dann wird er sagen, warte mal, ich habe noch 20 Strategien im Köcher. Ich habe noch ein paar Ideen, die werde ich auch noch reinbringen. Und er wird versuchen, uns auf diese Art und Weise zu zermürben und klein zu halten. Und er wird damit nicht aufgeben. Ja, manchmal sind wir ja so, dass wir denken, okay, jetzt haben wir einmal als Gemeinde oder als Geschwister irgendwie widerstanden, haben dem Feind mal gesagt, wo der Hammer hängt und dann ist Schluss. Nee, der wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und sagen, nee, ich habe noch was. Ich bringe euch noch was. Wir brauchen davor keine Angst zu haben. Bitte denkt an die Worte, die ich eingangs gesagt habe. Wir brauchen das nicht zu fürchten, aber wir müssen wissen, dass wir auch stehen müssen, dass wir feststehen müssen, dass wir dabei bleiben müssen und sagen, nein, das und das hat der Herr gesagt und nichts anderes. Weil das ist wie im Natürlichen, weil früher war das so, wenn die Kinder mit Rauchen angefangen haben, ja, so der Junge hat geraucht, obwohl du es verboten hast, ja. Und der hat deinem Verbot nicht gehorcht, dann muss ich jetzt eine andere Strategie mir überlegen. Dann kaufst du dir eine dicke Zigarre, ziehst am Pferdehaar durch und lässt ihn das Ding qualmen bis zum Ende, bis er grün im Gesicht ist und sich übergeben muss. Ne? Strategie weg, das machen wir heute nicht mehr sowas. Aber früher, habe ich gehört, gab es Eltern, die sowas gemacht haben. Strategiewechsel, ja, der hat nicht auf das Verbot gehört, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann versuche ich es mal so mit so einer Art Übertreibung. Das ist übrigens auch eine interessante Strategie des Feindes. Wenn er merkt, dass du geistlich aktiver werden möchtest, wenn er merkt, wow, irgendwie ich mache mich auf und ich will mehr vom Heiligen Geist und ich gehe mehr ins Wort und ins Gebet, dann wird er versuchen, das zu übertreiben. Dann wird er versuchen, dich in eine Art von Religiosität hineinzudrängen. Also verstehe mich richtig, Gebet und das alles ist super. Wir sollen das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Aber das ist etwas, was ich auch manchmal bei Leuten sehe. Der Feind wird versuchen, diese Dinge zu nehmen, zu übertreiben, so einen religiösen Dreh reinzukriegen, dass wir am Ende mit schlechtem Gewissen vor Gott stehen, wenn wir bestimmte Dinge dann doch nicht tun oder Dinge so zu übertreiben, dass wir die Balance und die Ausgewogenheit verlieren. Und dass wir an irgendeinem Punkt aus der religiösen Kurve fliegen. Das ist auch eine Strategie des Feindes. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man zu viel beten kann oder zu viel Bibel lesen, sondern es geht darum, dass der Feind in diese Dinge etwas einsät und einen Strategiewechsel vornimmt, wenn er merkt, aha, ich kann ihn nicht davon abhalten, also werde ich mal ein bisschen irgendwie die Tube aufdrehen und versuchen, das Ganze irgendwie zu pervertieren und irgendwie, dass es schräg wird und religiös und komisch. Muss man auch mal nachgucken. Das ist interessant. Und die Lösung dieser Strategie des Feindes funktioniert auch in umgekehrter Reihenfolge. Sprüche 11, Vers 14 sagt, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall, doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Also viele Köche können auch den Brei verderben, das gibt's auch. Aber wenn man das Ganze geistlich angeht, dann glaube ich, dass die Lösung in dieser Strategie des Feindes die Gegenstrategie ist, sich Ratgeber zu suchen. Gesunde, geistlich gesunde Ratgeber, Männer, Frauen, die Erfahrung haben im Reich Gottes und die einem einfach mal einen Tipp oder einen Hinweis geben können. Das gilt für die Gemeindeentwicklung. Ich glaube, dass man da durchaus auch auf weisen Rat von außen zurückgreifen darf, dass man sich anschauen darf, wie andere das machen, wie das bei anderen funktioniert, die in einer ähnlichen Situation sind. Das bedeutet ja nicht, dass wir in eine Menschenabhängigkeit hineinkommen, sondern hier geht es um den Rat von gesunden geistlichen Leitern und das Empfangen von funktionierenden Strategien für den Gemeindebau oder so. Also ihr versteht, was ich damit meine. Einfach zu sagen, Herr, wo hast du in deinem Reich schon solche Dinge aufgebaut? Wo können wir lernen? Wo können wir von profitieren, damit wir weiterkommen? Wir müssen nicht das Rad selber immer wieder neu erfinden, sondern wir dürfen auch von anderen geistlichen, reifen Leuten profitieren und nehmen. Das gilt auch für uns persönlich. Paul hatte gesagt, seiner letzten Predigt, dass es so viele christliche Ehen gibt, die auch scheitern. Und manchmal frage ich mich, warum suchen wir nicht Waisenrat und Hilfe von zum Beispiel professionellen Eheberatern? Ich habe neulich wieder einen Fall gehabt, wo eine christliche Ehe wirklich extrem unter Druck ist und die haben keinen Ratgeber zu Rate gezogen. Und ich verstehe das immer nicht. Ich frage mich, wie kann man das tun? Ist dir deine Ehe das nicht wert? Ja, das kostet Geld. Na und? Na und? Dann kostet es eben 100, 200, 300, 500 Euro. Ist deine Ehe das nicht wert? Wenn dein Auto kaputt geht, dann fährst du sofort zur Werkstatt. Ja? Ich hab so ein Display bei mir im Auto, ja, da geht dann so Bing, Inspektion. Ja? Und dann werde ich innerlich panisch und fahre gleich zur Werkstatt. Ja? Habe ich neulich gemacht, da hat er gesagt, ruhig und so, alles im grünen Bereich, das war ein Fehler. Ja, so, da war irgendwas, alles in Ordnung, wir stellen das zurück, Sie fahren weiter. Beim Auto gehen wir sofort in die Werkstatt, bei unserer Ehe warten wir, bis das ganze Ding in Scherben liegt. Und dann sagen wir mal, das ist mir eigentlich zu viel Geld und ich suche nicht professionellen Rat oder so. Und dann lassen wir lieber zu, dass Ehen zerbrechen, Besitz unter den Hammer kommt, Kinder vor die Hunde gehen, das ist dann irgendwie besser. Und das sollte nicht so sein. Oder wenn du siehst, dass in deinem persönlichen Leben irgendwie Dinge immer wieder auftauchen, bei denen du an deine Grenzen stößt, die unangenehm sind, die, wo du wirklich eine Freiheit brauchst, warum nimmst du nicht auch mal professionellen Rat, professionelle Hilfe in Anspruch? Ist dir dein eigenes Leben so wenig wert, dass du sagst, nee, das Geld für einen Coach oder für einen christlichen Seelsorger will ich nicht ausgeben? Weil ich will hier nicht irgendwelchen professionellen Beratern einen Job verschaffen oder Geld oder so. Ihr versteht, was ich damit meine. Sondern, dass wir gesunden Ratschlag suchen. Dass wir nicht versuchen, uns selber durchzuwursteln. Dass wir nicht versuchen, alles irgendwie selber zu lösen, sondern dass wir sagen, ja, ich bin hier an meine Grenzen gekommen. Wir sind in unserer Ehe an Grenzen gekommen. Ich bin persönlich an Grenzen gekommen. Ich kann es nicht alleine lösen. Ich brauche Rat. Ich brauche Hilfe. Ich brauche sie vom Himmel und ich brauche sie von weisen, reifen Geschwistern, die mich in Bereichen meines Lebens weiterbringen können. Zumindest den Versuch zu unternehmen, das zu tun. Zumindest den Versuch. Das ist es allemal wert. Ihr Lieben, lasst das, was im Leib Christi, im Reich Gottes vorhanden ist, nicht einfach liegen, indem ihr denkt, ihr müsst alles selber lösen und selber hinkriegen. Es gibt auch man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man sich abhängig macht von Ratgebern und Seelsorgern. Das soll auch nicht sein. Aber an bestimmten Punkten dürfen wir darauf zurückgreifen. Und das ist, glaube ich, eine geistliche, göttliche Strategie, die der Herr uns geben möchte, um den Fallen des Feindes zu entgehen und dem direkt etwas entgegenzusetzen. Halleluja. Okay, ich mache Schluss. Die vierte Strategie, ganz kurz, Esra 4, Vers 6. Und unter der Regierung des Ahasveros, am Anfang seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Die nächste Strategie des Feindes hier ist die offene Anklage. Und in dieser offenen Anklage, das siehst du, wenn du das Kapitel etwas weiterliest, kommen wieder Lügen zum Vorschein, Halbwahrheiten und so weiter. Das Problem war, dass in diesem Falle der König Ahasveros sich davon beeindrucken ließ und den Weiterbau des Tempels verboten hat. Und die Lösung, und hier will ich nicht zu viel vorwegnehmen, das kommt sicherlich noch in den nächsten Predigten, die Lösung war, dass sie das prophetische Wort gesucht haben. Esra 5, Vers 1 und 2, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Hier haben wir genau den Fall. Das prophetische Wort sorgte dafür, dass sie sich auf ihren eigentlichen Auftrag rückbesonnen haben. Wenn der Bau zum Stillstand kommt oder objektiv gar nichts mehr geht, hat das prophetische Wort Kraft. Wir haben es von von Kerstin gehört und das prophetische Wort kann Dinge in uns freisetzen, kann Blockaden lösen, kann dafür sorgen, dass wir in den Dingen, die wir angefangen haben, weiterkommen, weil der Herr uns in diesen prophetischen Worten zurückbringt auf seine Pläne und zurückbringt in seine Gedanken und in das, was er eigentlich möchte und was er mit uns tun möchte. Das prophetische Wort hat Kraft und ich möchte dich ermutigen, erinnert euch an die prophetischen Worte, die ihr persönlich empfangen habt für euer Leben. Und auch, was der Herr zu euch als Begegnungskirche gesprochen hat und sprechen wird, damit ihr mutig seid und weiterbauen könnt. Amen. Wir sehen, dass der Feind die Pläne Gottes durchkreuzen will. Er setzt dazu verschiedene Strategien ein. Verführung zu einer falschen Kompromissbereitschaft, Entmutigung, Strategiewechsel und Beharrlichkeit, offene Anklagen und Lügen. Und das Schöne ist, ich sage es nochmal wie am Anfang, diese Strategien können wir durch die Weisheit Gottes erkennen und durchschauen und etwas entgegensetzen. Wir sind keine Opfer, wir werden nicht vom Feind herumgeschubst, sondern wir bekommen die Weisheit Gottes und können seine Gedanken erkennen und wir werden von ihm nicht übervorteilt werden. Und zum Schluss will ich dir noch so dieses Wort aus Josua zusprechen, wo Gott zu Josua sagt, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und egal, was du dir in deinem Leben vorgenommen hast, der Herr ist mit dir. Amen. Lasst uns zusammen beten.